Die Erschütterungen, die wir am Bondmarkt sehen, die haben natürlich weitreichende Folgen. Die Unsicherheit ist unheimlich gestiegen. Wenn es wirklich heftig wird, dann kommt die Zentralbank und druckt das Geld. Diejenigen, die Volatilität ertragen können, ist natürlich Bitcoin eine sehr interessante Alternative. Auf steigende Kurse sollte man nicht unbedingt setzen.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem sehr, sehr hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes und er war schon für Goldman Sachs tätig. Er war sehr, sehr lange Chefvolkswirt der Deutschen Bank und mittlerweile ist er tätig für Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Thomas Mayer.
Grüß Gott, Herr Lochner.
Herr Mayer, immer eine Ehre, Sie auf meinem Kanal zu haben und heute haben wir sehr viele spannende Themen, da freue ich mich sehr drauf und wenn ihr euch freut, Herrn Mayer wieder zu sehen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Interview gefällt und ihr könnt mir einen riesen Gefallen tun, wenn euch die Interviews gefallen und mein Kanal, dann einfach ein Abo dalassen, das würde mich sehr freuen und dann verpasst ihr nichts mehr. Herr Mayer, ich habe gelesen vor kurzem, da waren Sie ein bisschen skeptisch, also nicht Sie allein, die Börsen hat es ja zwischendrin mal richtig erwischt, inzwischen Handelskrieg, jetzt switche ich schon ins Englische, Trump und Co. Da hatten Sie gesagt, man sollte jetzt nicht auf steigende Kurse setzen. Dann gab es eine schnelle Erholung. Hat Sie das überrascht, beziehungsweise hat sich das jetzt für Sie fundamental geändert oder sind Sie immer noch im Team Skepsis?
Nein. Also ich würde sagen, auf steigende Kurse sollte man nicht unbedingt setzen. Denn es gab ja schon vor der Trump-Unruhe, sage ich mal, Bedenken darüber, dass insbesondere der US-Aktienmarkt sehr hoch bewertet ist. Wenn wir uns jetzt mal Trump ganz wegnehmen, vorstellen, das würde nicht geben und wir würden den Markt heute anschauen und wir sagen, naja, das war doch eigentlich schon eine Korrektur einer etwas ausgereizten Entwicklung. Die Magnificent Seven, die Technologiekonzerne, waren schon sehr hoch bewertet und dass da der Markt irgendwann mal zu einer Korrektur kommt und dass es da mal auch Abflüsse gibt aus den USA in Richtung Europa, in Richtung Deutschland, wo die Bewertungen doch sehr niedrig erschienen, wäre eigentlich nicht so außergewöhnlich. Was Trump hereingebracht hat, ist natürlich diese enorme Volatilität. Ich glaube, alle waren geschockt, als er mit seiner Tafel auftrat, mit diesen Zöllen und dann auch noch Pinguine mit Zöllen belegen wollte. Da dachte man, mein Gott, wie ist das möglich? Der Präsident der Weltmacht USA kommt mit so einem Zeug und da waren alle so erschrocken. Nicht? Und dann kam diese Volatilität rein. Aber wenn Sie sich mal die Zeit vergleichen, Ende März bis Ende April, also 1. April war sein Liberation Day, ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Wenn Sie nur diese zwei Datenpunkte nehmen, dazwischen ging es natürlich verrückt rauf und runter. Und was sich halt da gezeigt hat im Verlauf des Aprils, ist etwas, das der Financial Times Kolumnist Robert Armstrong so schön beschreibt mit TECO. Er spricht für den Techo-Trade. Trump always chickens out. Das heißt also, wenn es hart auf hart geht, dann kann der sich auch korrigieren. Das ist ja ein Riesenvorteil gegenüber anderen wilden Leuten in der Vergangenheit, die das durchzogen, bis alles in Scherben gefallen war. Man denke nur an Lenin oder Mao, die also völlig beseelt waren von dem, was er... Trump ist da ein bisschen anders, er passt schon auf, er ändert laufend. So, das ist die gute Nachricht für den Markt. Er zieht es nicht durch bis zum bitteren Ende, bis der Markt in Scherben fällt. Die schlechte Nachricht ist, dass durch seinen Regierungsstil eine erhöhte Unsicherheit sich eingestellt hat. Wenn Sie sich die Indikatoren anschauen, ob das jetzt Umfragen sind oder der VIX-Index, die Unsicherheit ist unheimlich gestiegen. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Risikoprämien auf US Assets gestiegen sind. Und das betrifft, denke ich, auch den Aktienmarkt. Das ist die, wenn Sie so wollen, die bleibende Wirkung von Trumponomics bisher.
Da wollen wir gleich noch vertieft drüber sprechen. Das interessiert mich natürlich auch sehr, was Sie zu generell Trumps Politik sagen und auch zu Themen wie Zöllen und Co. Jetzt schauen wir mal auf den Anleihenmarkt, denn auf den ersten Blick, Sie haben es gerade schon beschrieben, wenn man jetzt drauf schaut, ist eigentlich am Aktienmarkt jetzt nicht viel passiert. Ging scharf runter, ging scharf wieder hoch. Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, aber am Anleihenmarkt, da tut sich sehr, sehr viel. Denn da haben wir teilweise Spreads, die hatten wir so hoch oder so weit auseinander, als die Inflation in den USA vor 3-4 Jahren noch bei mehr als 6% stand. Es gab jetzt verhagelte Auktionen, also man merkt, da ist richtig Druck auf dem Kessel. Die Renditen sind auch nicht runtergekommen, die sind sogar weiter gestiegen, obwohl Trump ja zurückgerudert ist. Also die Börsen sind hochgeschossen, der Anleihemarkt ist sehr skeptisch. Renditen steigen, die Schulden steigen auch weiter. Wie viel Bauchschmerzen bereitet Ihnen das?
Naja, was wir sehen ist, dass wir in einem säkularen Bärmarkt im Anleihemarkt sind. Ich hatte ja schon längere Zeit, ich glaube sogar mit Ihnen darüber gesprochen, dass in der 21er ein 40-jähriger Bullenmarkt zu Ende ging im Anleihemarkt. Mhm. Und dass wir jetzt mit der Rückkehr der Inflation im Zuge der Pandemie mit einem Bärenmarkt rechnen müssen im Anleihemarkt. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Staaten in der Nullzinszeit, in Deutschland sogar in der Negativzinszeit, es gab ja mal Bundesanleihen mit negativer Rendite, die Staaten haben gewaltige Schulden aufgebaut in der Annahme, dass das Geld keinen Preis mehr hätte. Es entstand eine fiskalpolitische Kultur, ich nenne es eine Kultur, das sowohl als auch. Früher war man gewohnt, Geld ist knapp, es ist teuer. Der Berater von Bill Clinton, James Carville, sprach nochmal vom Bondmarkt als der mächtigsten Instanz. Sagt er, wolle, wenn es Wiedergeburt geben würde, wolle als Bondmarkt wieder auf die Welt kommen, das sei ja so mächtig. Jetzt sprechen wir über die Anfang der 90er Jahre, da war das noch anders. Dann kamen die verschiedenen Finanzkrisen im Verlauf der 90er, die Emerging Market Krise 98, dann ging es ja rund, ne? Dann gab es die 2000er Technologieblase und dann gab es die große Finanzkrise. Und da senkten die Zentralbanken die Zinsen immer weiter. Das beeinflusste natürlich auch die Bondrendite. Und die Politik hat sich daran gewöhnt, dass Geld keinen Preis mehr hat, dass man nicht mehr Prioritäten setzen muss bei den Ausgaben, sondern dass man sowohl das eine als auch das andere finanzieren kann. Olaf Scholz brachte das mal auf den Punkt im Wahlkampf. Er sagte, es sei nicht richtig, Verteidigungsausgaben gegen Sozialausgaben auszuspielen. Das reflektiert diese fiskalpolitische Kultur des sowohl als auch. Während in Zeiten knapper Mittel geht es immer nur um entweder oder. Ne? Nicht sowohl als auch. Jeder, der privat wirtschaftet, weiß, es geht entweder oder. Leiste ich mir den teuren Urlaub oder leiste ich mir die nächste Waschmaschine oder so. Da kann man nicht sowohl als auch immer sagen. So, und diese politische Kultur des sowohl als auch, diese Kultur des preislosen Geldes, das trifft jetzt auf einen Markt, der wieder Bedenken hat über die längerfristige Tragfähigkeit der Schuldenberge, die Länder aufgehäuft hatten. Und der Grund dafür, dass diese Bedenken aufkommen, ist, dass der Markt nicht mehr daran glaubt, dass die Inflation in Zukunft permanent null sein wird und die Zinsen permanent null. Bei einem Zins von null können Sie jeden Schuldenberg tragen. Sie oder ich könnten eine Billion aufnehmen. Wenn wir davon ausgehen, keine Zinsen fällig, wir rollen das immer vorwärts, geht alles. Aber der Markt hat, glaube ich, begriffen, dass die Inflation nicht tot ist und deshalb der Zins nicht mehr null wird. Und jetzt sehen Sie diesen Clash of Cultures, der da zustande kommt. Die Bond Vigilantes, das war ja Kabel, sind zurück. Die sind nicht gestorben, wie man lange dachte. Die sind wieder da und die haben jetzt Bauchgrimmen, was da los ist. Und das führte, natürlich gibt es ja immer technische Dinge. Wir haben das alles erlebt, als der Trump mit seinem verrückten Plakat kam. Da gab es das so ein Risk-Off-Moment, ne, im Markt. Da gab es viele technische Reaktionen. Der sogenannte Basis Trade wankte. Da mussten Positionen geschlossen werden am Futures-Markt. Das kommt alles rein. Aber dahinter steht im Grunde genommen eigentlich dieser Clash der Kulturen. Und das betrifft die USA, aber schon länger. Die Biden-Administration hat ja riesige Defizite gefahren in einer Zeit, in der die US-Konjunktur beinahe überhitzte. Also das ist jetzt nicht der Trump eigentlich, sondern das ist eben diese fiskalpolitische Kultur. Es ist nicht nur die USA, schauen Sie sich Japan an. Da gehen die Renditen auch gewaltig nach oben, obwohl die Wirtschaft am Boden liegt, weil die BOJ da die Inflation jetzt wieder erwacht ist, die BOJ kauft nicht mehr Anleihen in dem üblichen erwarteten Umfang. Und jetzt haben die Schwierigkeiten, die Anleihen abzusetzen. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, der Bondmarkt ist schon unheimlich wichtig. Und die Erschütterungen, die wir am Bondmarkt sehen, die haben natürlich weitreichende Folgen. Das Downgrade von Moody's, da könnte man sagen, naja, so what? Ne? Ich meine, die wurden schon zweimal vorher downgegradet, die Amerikaner von
2011 ging's ja los, ja.
2011, dann war, glaube ich, nochmal 13. S&P, Standard & Poor's und Fitch hatten das schon gemacht. Aber Moody's kam jetzt rein in eine Zeit, wo der Markt nervös wird. Läuft denn das? Können sich die Politiker tatsächlich ändern? Werden die Zentralbanken wieder Anleihen kaufen, wenn es sein muss, oder werden die behindert durch die Inflation? Also von da gesehen ist das, was am Bondmarkt passiert, extrem spannend momentan.
Sie haben Japan gerade angesprochen, da machen sich jetzt viele Sorgen, dass weil es da eben jetzt wieder Zinsen gibt, das ist natürlich auch für manche erfreulich, es gibt wieder Renditen. Jetzt ist ja eine Befürchtung, dass die Japaner, die ja verdammt viele US-Staatsanleihen halten, vielleicht umswitchen auf wieder japanische jetzt mehr und dann, dass noch mehr Druck auf den US-Anleihenmarkt kommt, also auf die US-Staatsanleihen. Wir sind jetzt bald bei 37 Billionen Dollar Schulden. Die USA geben mittlerweile mehr für Zinsen als für Verteidigung aus. Der Historiker Niall Ferguson sagt, jede Großmacht, die sowas macht, die riskiert eigentlich ihre Vormachtstellung. Was ist Ihre Prognose? Also was wird da am Ende dabei rauskommen? Wenn vielleicht das jetzt auch nicht mehr so einfach ist, Sie haben es gerade schon beschrieben, dass halt dann im Notfall es kommen die Notenbanken, schütten alles mit Geld zu und dann ist alles wieder gut.
Also wir sehen natürlich schon, dass es zu Umschichtungen kommt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass man im Aktienmarkt gewisse Umschichtungen sieht, die jetzt nicht so weltbewegend sind. Denn dann würde der DAX anders aussehen. Der DAX ist ja ein kleiner Dorfteich, ne? Und der S&P 500, das ist ein Ozean, ne? Ozean vielleicht, aber wenigstens der Bodensee. Wenn der Bodensee in den Dorfteich geplumpst wäre, dann wäre ein anderes gewesen. Aber man sieht an der Marge, dass sich da was tut. Und wir sehen das sicherlich auch an der Marge, was den japanischen Yen angeht. Ich habe von meinen früheren Kollegen bei der Deutschen Bank gehört, dass die Bewegungen im Markt, sowohl Bond als auch Aktienmarkt, vor allem in asiatischen Handelsstunden stattgefunden haben. Das deutet darauf hin, dass da der eine oder andere sagte, vielleicht repatriiere ich doch ein bisschen Geld. Yen ist auch relativ stark geworden, zumindest zeitweise. Von daher gesehen, ja, da gibt es was. Aber dass der große Berg rutscht, das halte ich für schwer vorstellbar. Wenn die BOJ ist ja ein enormer Halter von US Treasuries, genauso auch wie die People's Bank of China. Die würden sich ins eigene Knie schießen, wenn sie die auf einmal auf den Markt werfen würden. Insofern glaube ich, dass man da an der Marge Veränderungen sieht, aber die ganz große Bewegung raus aus Dollar Assets in andere, das halte ich für nicht wahrscheinlich. Denn wo denn hin? Das ist ja das große Problem. Die USA haben sich im Weltfinanzmarkt als zur unentbehrlichen Kraft entwickelt. Über Jahrzehnte. Das begann eigentlich mit dem Tod des Bretton Woods-Systems, das Richard Nixon auch US-Präsident 71 gekillt hat, als am 15. August dieses Jahres den Dollar-Link zum Gold gekappt hat. Da dachte man, oh Gott, jetzt ist alles kaputt und ist alles schlimm. Aber dieses System der flotenden Wechselkurse hat und parallel dazu die Abschaffung der Kapitalverkehrskontrollen schrittweise. Das hat dazu beigetragen, dass der globale Finanzsektor einen enormen Aufschwung erfuhr, eine riesige Ausweitung. Und die USA waren darin und sind immer noch darin führend. Und deshalb sind die USA der unverzichtbare Spieler im globalen Finanzmarkt. Natürlich zeigt die Geschichte, dass die Emittenten von internationalen Reservewährungen, die haben keine Garantie für ewigen Bestand. Ne? Das britische Pfund wurde abgelöst nach dem Ersten Weltkrieg, dann durch den Dollar, da gab es eine Zwischenzeit, die bewegten 20er und 30er Jahre und der Zweite Weltkrieg, dann war der Dollar da. Insofern ist natürlich der Dollar nicht sicher und die Treasuries als Safe Asset nicht sicher. Aber die Frage ist, wohin jetzt? Es gibt keine wirkliche Alternative. Der japanische Yen kann es nicht sein. Die Währung einer schrumpfenden, aufgrund der Alterung schrumpfenden Bevölkerung. Der chinesische Renminbi, fehlende Rechtssicherheit, ist auch nicht gut. Und der Euro ist immer noch eine unvollendete Währung, weil eben die politische Union nicht verändert ist. Es kein wirkliches Safe Asset gibt, das die Rolle der Treasuries übernehmen könnte. Der Treasury-Markt ist 11-mal so groß wie der Bundmarkt. Wohin will man da?
Vielleicht kommen wir gleich noch zu Gold und Bitcoin, die da ja zumindest zuletzt eine gute Rolle gespielt haben. Eine Frage zu den Schulden, weil da machen sich viele Sorgen, beziehungsweise die verstehen das nicht so richtig. Immer mehr Schulden. Ich habe es gerade gesagt, dann wird für Zinsen mehr ausgegeben als für Verteidigung in den USA, 37 Billionen. Das ist jetzt auch Wahnsinn, wie schnell das hochgeschossen ist, auch natürlich unter Biden in den letzten Jahren, natürlich von Corona auch angefacht nochmal. Davor waren die Schulden auch schon hoch, aber da fragen sich viele, also wie weit kann man diese Blase aufplatzen, die irgendwann mal platzt?
Ja, also wenn man sich das in der Geschichte anschaut, dann war das meist so, dass letztendlich die Zentralbanken die Schulden monetisiert haben. Ein Land, das sich in seiner eigenen Währung verschuldet, hat ja immer eine Zentralbank an der Hand. Das ist ja nichts anderes als eine Währung, als eine Staatsbehörde. Mhm. Deren Unabhängigkeit ist nur so sicher, wie der Wille der Politik da ist, diese Unabhängigkeit nicht anzutasten. Wenn aber die Probleme sich häufen, wenn es nicht mehr anders geht, dann kauft die Zentralbank alles auf oder emittiert Geld. Also das krasseste Beispiel in unserer Welt war natürlich die Deutsche Reichsbank im Jahr 1923. Da lief alles aus dem Ruder. Da waren die Kriegsreparationen zu zahlen. Die Franzosen zusammen mit den Belgiern besetzten das Ruhrgebiet, um diese Reparationszahlungen, die in Gold stattfinden sollten, zu erzwingen. Die Reichsregierung rief die Bergarbeiter zum Generalstreik auf, also so eine Art Lockdown, wie wir es ja kennen. Die mussten natürlich bezahlt werden, obwohl sie nicht arbeiteten und keinen Lohn kriegten. Die Regierung hat sie bezahlt und die Reichsbank hat das Geld dazu gedruckt. Und das war dann letztendlich der letzte Tropfen, der die Hyperinflation auslöste. Vorher hatte man schon in der Kriegsfinanzierung Geld. Also was ich sagen will ist, wenn es wirklich heftig wird, dann kommt die Zentralbank und druckt das Geld und die Inflation kann dann galoppieren, traben. Das ist vielleicht das war vielleicht so in den 70er Jahren der Fall, als sie Fed Geld druckte, damit die Johnson-Politik der Finanzierung des Vietnamkriegs und des Great Society-Programms möglich war. Die kann traben oder galoppieren, wie es vielleicht in Lateinamerika öfters mal der Fall war. Argentinien, bevor Milei die Reformen durchgeführt hat. Oder sie kann natürlich rasen. Und das war Deutschland und Österreich und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg.
Also das sind dann sozusagen die Verdauungsschmerzen, die ja dann heftig ausfallen können. Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger. In den 70er Jahren war Volcker, oder? Der dann auch den Holzhammer rausholen musste mit Zinsen, glaube ich, bis
kam
zu...
In den, genau, oder 20% Fed Funds Rate. Das war Anfang der 80er. Es gibt übrigens ein interessantes Beispiel, wo man tatsächlich durch Austerität nach einer großen Schuldenaufnahme wieder zurückkam. Und das ist das faschistische Italien. Das ist wenig bekannt, aber Mussolini schaffte es, die Staatsschuld des Ersten Weltkriegs, natürlich waren die Italiener nicht so involviert wie die Deutschen, die haben sich auch rechtzeitig auf die Gewinnerseite geschlagen, also es war nicht so krass wie im Deutschen Reich. Aber die haben es trotzdem geschafft, die Mussolini-Regierung hat es geschafft, die italienische Staatsschuld durch Austerität runterzubringen. Das war aber auch brutal, denn da wurden die Gewerkschaften im faschistischen Staat einfach zur Lohnzurückhaltung verpflichtet. Und da hat man dann halt die Löhne gedrückt, dann hat die Steuern erhöht und hat das halt auch mit brutaler Staatsmacht durchgesetzt. Also das geht. Aber in einer funktionierenden Demokratie ist es verdammt schwierig. Da muss, sagen wir, sehr viel Elan und Übereinstimmung da sein, dass alle mitmachen. Das ist nicht leicht.
Also rechnen Sie mit einer zumindest... Sagen wir mal, es ist natürlich nicht mit einer Hyperinflation, aber zumindest mit einer ordentlichen oder steigenden Inflation. Das ist für Sie wahrscheinlich in den kommenden Jahren.
Wir haben schon den ersten Ausbruch, die erste Welle gesehen nach der Pandemie. Das hat sich wieder etwas beruhigt, weil die Zentralbanken dann auch die Zinsen erhöht haben. Sie haben die Inflation wieder runtergebracht. Aber es gibt halt für die Rolle der Zentralbanken diese Begrenzung der hohen Staatsschulden. Also die Ökonomen sagen, dass die Zentralbanken immer mehr unter fiskalischer Dominanz kommen. Und deshalb hat es wahrscheinlich auch nicht wirklich geklappt, die Inflation auszutreten, wie es damals Paul Volcker gemacht hat, mit 20% Fed Funds Rates. Aber damals war die Staatsschuld der USA 30% des BIP. Da war der Staat nicht pleite, wenn man die Zinsen so hoch jagte. Da waren die Treasuries, wenn ich mich recht erinnere, 15-16% zehnjähriger Bereich. Aber das hat den Staat nicht umkippen lassen bei einer Staatsschuldenquote, die ein Bruchteil war von dem, was wir heute sehen. Heute ist das nicht mehr möglich. Und deshalb wird es halt so sein, dass die Zentralbanken unter diesen Druck kommen und das richten müssen.
Wie, vielleicht Zwischenschritt, wie stellt man sich da auf als Anleger? Also sind Gold und Bitcoin zumindest in einer gewissen Menge Pflicht aus Ihrer Sicht, wenn man dieses Risiko absichern will?
Also das sollte man haben. Je nach Temperament wird man entweder Gold nehmen oder Bitcoin. Ich würde mal sagen, die Älteren unter uns würden vielleicht eher dem Gold es zutrauen, diese Versicherungsfunktion einzunehmen. Denn Gold ist eines der ältesten Währungen der Welt. Nicht? Mit Gold, da arbeiteten ja schon die Phönizier oder die Römer und alles, was danach kam. Das hat schon eine ganz lange Tradition und deshalb läuft der Goldpreis ja auch recht gut. Das hat auch noch eine weitere geopolitische Komponente, dass Staaten, die dem Westen nicht so gut gesonnen sind, ich denke in erster Linie hier an China, dass die dann halt auch versuchen, ihre Reserven ein bisschen raus zu diversifizieren aus den Treasuries. Ich habe schon gesagt, die können sie nicht so einfach rauswerfen, da schießen sie sich ins eigene Knie, aber so an der Marge kann man das verschieben. Also Gold ist sicherlich eine gute Alternative und für diejenigen, die Volatilität ertragen können, ist natürlich Bitcoin eine sehr interessante Alternative. Ich meine, wir kommen von quasi null und sind jetzt bei weit über $100,000 pro Coin. Das ist schon gewaltig. Aber dazwischen hatten wir auch mal Abstürze, die sich sehen lassen konnten. Und wer daran verzweifelt, der ist vielleicht bei Bitcoin weniger gut aufgehoben.
Ganz kurze Zwischenfrage, jetzt wird der ein oder andere hier kommentieren, Mensch, der Herr Meier, dass der auch auf Bitcoin reinfällt. Was verleiht denn Bitcoin Wert aus Ihrer Sicht? Weil viele sagen, ja, das ist digitaler, wertloser Schrott. Für Sie ist es eher digitales Gold.
Es ist sowas wie das. Denn wenn man sich mal überlegt, von was Geld seinen Nutzen zieht, seine Kraft zieht, dann ist es Vertrauen. Die Leute müssen darauf vertrauen, dass das Mittel, das sie als Tauschmittel nehmen, als Mittel zur Wertaufbewahrung, dass sie das wieder verkaufen können gegen werthaltige Güter, ne, wenn es drauf ankommt. Und wenn man das mit Gold vergleicht, Gold hat ja auch nicht so viele wirkliche Nutzmöglichkeiten. Zahngold, ja, aber ich meine, wie viele Tonnen Gold gehen in alle Münder der Welt und wer kann sich das leisten? Also so viel steckt da auch nicht dahinter. Also eine Währung ist in allererster Linie durch das Vertrauen gedeckt, dass der diese Währung in der Tasche hat oder auf dem Konto hat oder im Tresor hat, bei Bedarf Güter eintauschen kann, die er möchte. Und wie gesagt, Gold hat eine jahrtausendelange Tradition, dass das der Fall ist. Aber was mir halt bei Bitcoin auffällt, ist, dass über die Jahre, und wir reden ja jetzt über die Zeit seit 2008, als das berühmte Protokoll von dem Anonymous Satoshi Nakamoto rauskam, dass sich doch global eine Gruppe von Leuten entwickelt hat, die doch tatsächlich immer wieder da bereit sind, etwas herzugeben, um dieses Mittel zu erwerben. Also es ist Vertrauen. Wenn jetzt jemand rausfinden würde, ich mache das nur rein hypothetisch, ich meine, die Blockchain bei Bitcoin ist jetzt lange genug getestet, aber wenn es da jetzt ein Loch gäbe, irgendwie, wenn da was rauskäme, dann wäre das Vertrauen weg und das Ding wieder wertlos. Also Vertrauen ist das Grundlegende, nicht ob da irgendwas was Fassbares dahinter steckt. Wir haben so viele virtuelle Dinge jetzt in unserer Welt. Das wäre wahrscheinlich vor 100 Jahren unmöglich gewesen, haben sich die Leute das gar nicht vorstellen können. Aber Aber unsere Welt besteht zu einem signifikanten Teil aus virtuellen Assets, mit denen wir immer arbeiten. Und Bitcoin ist eins davon.
Vertrauen ist ein gutes Stichwort für das nächste Thema beziehungsweise meine nächste Frage. Sie haben vor kurzem geschrieben, Trump hat Vertrauen zerstört und das kommt nicht wieder, nicht in seine Amtszeit. Wie sehen Sie denn jetzt die US-Wirtschaft aufgestellt? Denn viele fürchten ja eine Rezession in den kommenden Monaten. In welchem Zustand ist die US-Wirtschaft aus Ihrer Sicht?
Ja, die US-Wirtschaft ist, würde ich mal sagen, so in einer Zwielichtzone. Denn auf der einen Seite sehen wir aus Umfragen oder aus Finanzmarktindizes, denken Sie an den Volatilitätsindex VIX, wir sehen natürlich erhöhte Unsicherheit. Mhm. Wir sehen auch gleichzeitig schwindendes Vertrauen. In den USA ist es Konsumentenvertrauen, das also in diesem Michigan-Index gemessen wird, das abgestürzt. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass die harten Daten bisher nicht nach Rezession riechen.
Die sehen eigentlich nicht so schlecht aus, oder?
Also die sehen nicht schlecht aus. Also ich meine, das ist jetzt nicht mehr so, dass die Wirtschaft überschäumt, sollte sie auch nicht. Die Fed wollte sie ja beruhigen. Aber wir sehen vom Arbeitsmarkt keinen wirklichen Einbruch. Wir sehen bei den Einkaufsmanager-Indizes, die kürzlich für den Mai rauskamen, wir sehen da kein Abschmieren der Wirtschaft. Also irgendwie ist diese schon lange herbeiprognostizierte Rezession immer noch nicht in der Nähe der großen Bühne. Die steht immer noch nicht so richtig hinter den Kulissen, um rauszukommen. Das ist schon beeindruckend. Beeindruckend auch für die US-Wirtschaft. Ich habe jetzt gerade heute nochmal die Prognosen des IWF aus dem April-Report World Economic Outlook angeguckt. Ja, die haben die US-Wirtschaft die Prognose etwas runterrevidiert, aber die Amerikaner stehen immer noch stärker da als die Europäer, trotz allem.
Also die US-Wirtschaft sehr robust. Jetzt ist die Frage, ja, wie groß da die Risiken sind. Sie haben vorher den Taco-Trade schon beschrieben. Also Trump, wie man es sehen will, rudert zurück oder vielleicht ist dann doch eine gewisse Taktik dahinter. Das wissen wir alle ja nicht zu 100%. Auf jeden Fall ist er anpassungsfähig, wenn wir es mal so nennen wollen. Wie schätzen Sie denn diese Grundideen ein oder Pläne, wie zum Beispiel Zölle? Sie haben geschrieben, Donald Trump, das war nach dem Liberation Day, verschrottet den Freihandel. Also dem entnehme ich, dass Sie kein großer Fan von Zöllen sind.
Ich glaube, Sie finden keinen traditionellen Ökonomen, der Zölle gut findet. Und in dieser, da reihe ich mich jetzt traditionellen Ökonomen reihe ich mich jetzt ein. Sie finden vielleicht ein paar Esoteriker wie den Herrn Navarro, der Trump diese absonderliche Zolltabelle aufgeschrieben hat. Zölle sind eigentlich nichts Gutes, weil sie Sand ins Getriebe der Wirtschaft werfen. Wir können seit Adam Smith, dass die Arbeitsteilung Vorzüge hat. Wenn jeder alles machen würde, dann würden wir immer noch in den Höhlen sitzen. Wir können seit David Ricardo die Vorzüge des Freihandels, der ließ damals in seinen Modellen die Engländer und die Portugiesen mit Tuch und Wein handeln und hat schön nachgewiesen, dass das Vorteile bringt. Also Zölle sind nichts Gutes. Insofern kostet uns Trump. Und das war ja auch sichtbar in dieser IWF-Prognose. Muss aber auch sagen, solange er die Dinge auf den Teppich lässt und nicht die anderen, vor allem die anderen, nicht mit Eskalation reagieren, kann man das verdauen. Also das kostet, aber man kann es verdauen. Das große Problem des Smoot-Hawley Tariff Acts der frühen 1930er Jahre war ja, dass er eine Eskalation der Zölle, der Zollschranken auslöste. Mhm. Die anderen reagierten mit Zölle, die USA regierten wieder drüber und dann krachte der Welthandel runter. Bisher sieht es nicht danach aus, dass die anderen jetzt mit heftigen Gegenzöllen, nicht nur gegen die USA, sondern gegeneinander reagieren würden, wie es in den 30er Jahren der Fall war, sondern es kommt vielleicht sogar in gewisser Weise zu Handelsumlenkungen. Der Rest handelt vielleicht intensiver wieder untereinander. Und da darf man halt auch nicht vergessen, dass die USA im Güterhandel, und darauf stellt ja der Trump ab, gar nicht so bedeutend sind. Die haben einen Welthandelsanteil von etwa 12%, also Exporte plus Importe geteilt durch das globale Handelsvolumen. Das ist nicht berauschend. Europa hat da mehr. Also insofern kann es sein, dass Trump sich mit den Zöllen hauptsächlich ins eigene Knie schießt.
Okay, also jetzt keine, wenn wir jetzt mal Eskalation außen vor lassen, was Sie gerade beschrieben haben, also keine Riesengefahr für die Weltwirtschaft, sicherlich vielleicht eine leichte Bremsung, wenn das jetzt so kommen sollte, aber keine Riesengefahr, also ein Schuss ins eigene Knie eher. Jetzt muss man ja eins fairerweise sagen, Trump hat ja Zölle nicht erfunden. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt in einer zollfreien Welt leben. Ist es vielleicht sogar eine Chance, wenn dadurch jetzt durch sein Vorpreschen vielleicht wirklich gute Deals gemacht werden oder vielleicht sogar Sachen abgebaut werden? Also ist es vielleicht eine Riesenchance, wenn das irgendwie gut geht? Vor kurzem Herr Hellmeier gesagt, die Welt wird Donald Trump noch danken. Also wenn wir jetzt mal sagen, einfach es geht gut oder es werden weniger Zölle in ein paar Monaten oder Jahren sein, ist es dann vielleicht sogar eine Riesenchance für mehr Wohlstand?
Durchaus. Ich habe mal den Trump mit dem römischen Gott Janus verglichen. Der hat so zwei Gesichter, eins nach hinten, eins nach vorne. Trump hat so schon diese Gabe, seinen Finger in schwerende Wunden zu legen, die die anderen gar nicht wahrhaben wollen. Natürlich war es so, dass die Europäische Union pre-Trump deutlich höhere Zölle hatte als die USA. Die USA kommen, je nach Berechnung, kamen damals auf 1,5 bis 2,5%. Ne? Die Europäer, die bewegten sich eher zwischen 3 und 5%. Dann kommen die ganzen nicht-tarifären Hemmnisse dazu. Der IWF hat kürzlich mal untersucht, was die ganzen nicht-tarifären Hemmnisse für den europäischen Binnenhandel bedeuten. Da kam eine zweistellige fette Zollprozentsatz raus. Also wir sind da schon ein bisschen heuchlerisch, muss man sagen. Und wenn man sich mal überlegt, wenn der Trump gesagt hätte, die USA würden jetzt eine Mehrwertsteuer einführen, 10%, dann hätten alle gesagt, ja endlich machen die mal was mit Mehrwertsteuer. Wir haben ja 20% im Schnitt, jetzt kommen die mit 10, endlich. Jetzt macht er das, und bei der Mehrwertsteuer, da werden ja alle, also Importe und heimische Produkte werden mit dieser Steuer belegt, aber die Exporte werden nicht besteuert mit der Mehrwertsteuer in dem Land. Wenn das jetzt die pauschalen Zölle wären, seine Pauschalzölle sind praktisch könnten eine Variante der Mehrwertsteuer sein, wo halt ein paar amerikanische Produkte eben nicht darunter fallen. Aber wir haben ja gesehen, dass die Amerikaner von den Importen so abhängen, dass das gar nicht so fürchterlich ins Gewicht fallen würde. Also mit anderen, Sie werden ja gefragt, der Trump stößt schon Dinge an. Er hat eben den Europäern auch vorgeführt, dass sie eigentlich, ja, die sind doch auch protektionistisch. Ich meine, wenn man sich die gemeinsame Agrarpolitik anschaut, wenn man sich die Tricksereien, die manche Länder machen, um Importe abzuwehren, anschaut. Klar, er stößt Dinge an. Er zwingt Europa endlich erwachsen zu werden. Wissen Sie, wir waren ja im Grunde genommen wie die Kinder in einem Kindergarten, die sich da untereinander um die Schäufelchen im Sandkasten gestritten haben. Welche Strukturfonds kriege ich? Wie viel zahlt derjenige netto ein? Und man hat die Verteidigung vernachlässigt. Denn die Kindergartentante USA war da und hat die Kinder beschützt vor dem großen bösen Wolf. Ne? Und jetzt sagt die Kindergartentante, ich bin mal weg, und der große böse Wolf steht vor der Kita und fängt an, die Zähne zu fletschen. Und jetzt werden alle nervös. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir müssen auch die Wirtschaft voranbringen. Und wir müssen von unserer Verteidigung sorgen. Das verdanken wir alles Donald Trump. Vielleicht verdankt Europa Donald Trump, dass es endlich erwachsen wird.
Über die Chancen wollen wir gleich noch sprechen, vor allem mit Fokus natürlich auf Deutschland. Ich habe noch was Interessantes gefunden. Sie haben nämlich geschrieben, nimmt man Trumps Gelüste nach einer Vergrößerung des Staatsgebiets der USA hinzu, drängt sich der Vergleich mit dem US-Präsidenten William McKinley auf. Dieser verfolgte gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine protektionistische Wirtschaftspolitik und verleibte den USA vormals eigenständige Länder wie Hawaii, Puerto Rico und Guam ein. Was erwarten Sie dann insgesamt? Also ich merke bei Ihnen auch, Sie sehen Trump sehr kritisch, aber Sie sehen auch durchaus große Chancen. Also so, es ist so gemischt. Was glauben Sie, wird man nach seiner Amtszeit sagen? Wird es eher positiv enden oder wird es dann doch eine Enttäuschung?
Ja, das ist sehr, sehr digital, sag ich mal. Der kann sich als wirklich bahnbrechender Präsident, man würde ihn nicht als großen Präsident bezeichnen, dafür fehlt ihm der intellektuelle Tiefgang, ne? Aber man könnte ihn tatsächlich als bahnbrechenden Präsidenten, kann er in die Geschichte eingehen, weil er viele Dinge, die vorher mit Tabus belegt waren, aufreißt und die Leute zwingt, über Dinge nachzudenken und neu zu machen, die sie einfach immer so gemacht haben wie bisher, und das hat hat ja auch seine Nachteile. Es war ja nicht so, dass die USA vor Trump in perfektem Zustand waren. Biden hat die Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen lassen und die ganze Wokeness in den amerikanischen Universitäten war ja nicht mehr tragbar. Das reißt ja alles ein. Und wenn er es schafft, daraus einen Prozess zu lancieren oder die Voraussetzungen dafür schafft, dass das passiert, was der große österreichische Ökonom Josef Schumpeter als schöpferische Zerstörung benannt hat, dann hat er sich um die USA und um die Welt verdient gemacht. Wenn er aber alles einreißt, ohne dass er diese Voraussetzungen schafft, dass es zur schöpferischen Zerstörung kommt, dann wird das historische Urteil über ihn sehr schlecht ausfallen. Ich glaube, die wichtigste Bedingung für schöpferische Zerstörung ist, dass, also im Unterschied zur reinen Zerstörung, zur puren Zerstörung ist, dass man Marktkräfte freisetzen muss im Prozess der Zerstörung, die dann produktiv schöpfen. Wenn ihm das gelingt, wenn er also zum Beispiel wenn wir am Ende weniger Zölle haben, weniger Handelshemmnisse als vorher, wenn es ihm gelingt, die US-Bürokratie einzuhegen. Ich meine, gegenwärtig kriegt ja Doge eine sehr schlechte Presse, also dieses Departmental of Government Efficiency, da hört man gar nichts mehr davon, seit Musk sich wieder mehr auf seine Firmen kümmern will. Aber wenn die das schaffen würden, das zu machen, wenn die Steuerreform tatsächlich ein effizienteres Steuersystem bringen würde, das sind alles Möglichkeiten, die angelegt sind in seinem Verhalten, in seiner Politik. Da ist sowohl das Positive als auch das Negative angelegt. Und die Zeit wird zeigen, was überwiegt.
Also ein schmaler Grat zwischen Null, ja. Katastrophe und Eins. Es wird sehr gut. Sie haben ja auch vor ein paar Wochen noch geschrieben, ein Hauch der Weltwirtschaftskrise der frühen 1930er Jahre liegt in der Luft. Also es gibt schon Restrisiko, dass es in die Grütze geht auch.
Weil das so zwiespältig ist, das eine oder das andere. Man kann natürlich sehr leicht Szenarien konstruieren, in denen es zu ähnlichen Zolleskalationen kommt wie damals. Man kann Szenarien konstruieren, in denen die Trumpschen territorialen Ambitionen zu großen Spannungen führen. Diese Periode von McKinley spielt ja wohl eine Rolle in seinem Denken. Er hat ihn wohl mal irgendwie etwas mal über den gehört und fand das toll, wie das Staatsgebiet erweiterte. McKinley war anfangs auch ein Freund von Zöllen übrigens. Das waren aber damals eher so Erziehungszölle, nennt man das früher. Mhm. McKinley wollte halt auch die junge amerikanische Industrie beschützen, sodass die sich besser entwickelt. Er kam dann aber wieder ein bisschen weg von diesen Zöllen. Die McKinley-Zeit ist auch insofern interessant, als es zu der Zeit eben auch diese Unternehmer gab, diese wild dynamischen, man nannte die damals die Robber Barons, also die Räuberbarone, die Leute auch ausgenommen haben, aber daraus entstanden dann halt große Unternehmen. Das waren so Namen wie die Rockefellers, Carnegie, die schafften enormen Wert über die Zeit. Nicht so, wie man das aus dem ökonomischen Lehrbuch kennt, also sehr kühl und immer alles im Rahmen des Normalen. Nein, da ging es schon zu. Und gewisserweise sehen wir das in den USA auch. Da gibt es eben eine Unternehmerschicht, die den Robert Barons ähnlich ist. Die sind auch so wild. Ein Elon Musk ist wild. Ne? Also ein Jeff Bezos hält sich mehr zurück. Aber trotzdem, das sind schon wilde Kerle. Und die Erfahrung zeigt halt, dass man solche Unternehmertypen braucht, um die Wirtschaft voranzubringen. Was wir haben in Europa sind meist sehr, sehr seriöse Manager. Ja. Aber seriöse Manager, die schaffen halt nicht das Unmögliche. Und manchmal muss man das Unmögliche wollen, ja, dass was ganz Neues entsteht. Und das sind die Amerikaner immer noch viel, viel dynamischer als wir.
Also Trump wird uns auf Trab halten. Das, glaube ich, die These können wir aufstellen. Und ja, hoffen wir, dass es am Ende gut wird. Eine Sache noch, um das Thema Trump und USA erstmal abzuschließen. Hat er nicht einen Punkt? Die Frage ist natürlich immer, ob Kritik dann gewisse Sachen rechtfertigt oder ob die sinnvoll sind. Aber in den USA wenn wir jetzt Journalisten oder Ökonomen draufschauen, dann sieht das ja immer ganz gut aus. Dann sagen wir hier, die US-Wirtschaft wächst, die Aktienkurse sind gut, die haben Top-Unternehmen, aber es läuft ja schon einiges schief. Also Trump adressiert ja Probleme, die da sind. Also wenn man durch die USA fährt, es gibt Obdachlosigkeit, es gibt Menschen, die ja da gerade über die Runden kommen, die mehrere Jobs brauchen. Es ist verdammt teuer. Man fragt sich, wenn man, ich war erst vor kurzem wieder, man fragt sich wirklich, wie das noch funktioniert bei diesen Preisen. Es ist verrückt. Also dagegen kommt einem München schon vor, wie wirklich spottbillig. München ist ja auch nicht gerade ein günstiges Pflaster. Wie würden Sie denn diese Probleme adressieren, die es ja durchaus gibt in den USA?
Ja, ich glaube, diese Probleme, die auch der Trump ja anspricht, er wurde ja gewählt, weil es diese Probleme gibt. Diese Probleme gehen eigentlich zurück so auf eine Konstellation, die sich ergeben hat. Vor allem zwischen China und den USA. Was da passiert ist, ist, dass China nach der Öffnung, zuerst Deng Xiaoping und dann Beitritt zur WTO 2001, China hat eigentlich den klassischen Schritt gemacht, der in der Industrialisierung immer wieder vorkommt. Das heißt, es wird zunächst mal mehr produziert als konsumiert. Mit der Mechanisierung der Landwirtschaft brauchen sie nicht mehr so viel Bauern, um die Nahrung herzustellen. Die wandern ab, gehen in die Fabriken, suchen sich dort Jobs. Die Löhne sind gedrückt, weil es kommen immer neue rein. Die Löhne steigen nicht. Aber die produzieren mehr, Produktivität steigt durch die Mechanisierung. Es kommt zu einem Überangebot. Das hat schon der alte Karl Marx beschrieben im ersten Band des Kapitals. Über die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals hat er das beschrieben, wie das in Großbritannien läuft. Und er hat die Schlussfolgerung gezogen, da gibt es dann zu Überproduktion, Unterkonsumption, es gibt ruinöse Konkurrenz der Unternehmen untereinander, die drücken die Löhne, die Leute verelenden, das Proletariat entsteht, es kommt zur Revolution. Was Marx damals nicht gesehen hat, ist, dass die Briten dann viele Leute exportiert haben in die USA, nach Australien und so weiter. Aber was die Chinesen gemacht haben, ist, sie haben die Marxische Revolution verhindert, indem sie die Überschussproduktion in die USA exportiert haben. Im Gegenzug dazu haben die Amerikaner Treasuries nach China, also US-Staatspapiere nach China exportiert. Das war ein Kapitalexport der Chinesen sozusagen. Das hatte der Historiker Neil Ferguson mit dem Moritz Scholarik vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel mal bezeichnet als Chimerica, also China und Amerika. Mhm. Das ist eine Symbiose. So, die Chinesen haben sich industrialisiert. Die Industrie wuchs unheimlich, aber der Finanzsektor hinkte hinterher. Die haben immer noch diese Staatsbanken und all das. Bei den USA war es das Spiegelbild. Deindustrialisierung, aber Finanzialisierung. Die Globalisierung brachte den USA eine gewaltige Finanzialisierung. Die Banken wuchsen, der Kapitalmarkt ist gigantisch. Das sind einfach der Führer im globalen Kapitalmarkt. Was jetzt passiert ist, ist, dass die Leute, die in den Firmen die einfachen Jobs haben, die amerikanischen Blue-Collar-Workers, die verloren diese Jobs, ne? Weil die Deindustrialisierung wurde ersetzt überkompliziert durch Finanzialisierung. Da haben sie dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie schaffen es, nach oben zu gehen. Sie schaffen es dann, einen Job zu kriegen im Finanzsektor oder im Softwaresektor, im Technologiesektor, wo die neuen Jobs entstanden sind. Wenn sie das nicht schaffen, dann kriegen sie auf einmal minder bezahlte Servicejobs und sie machen dann zwei Jobs, um auf einen Bruchteil zu kommen, was sie vorher als Blue-Collar-Worker hatten. Und diese Leute sind sehr unzufrieden. Und das hat auch die Familien betroffen. Das hat die Gesellschaft betroffen. Ich glaube, der beste Repräsentant dieser Klasse, der Verlierer der Globalisierung in den USA, ist J.D. Vance. Seine Biografie gelesen haben, die können das richtig greifen, was da passiert ist. Er beschreibt eine drogensüchtige Mutter, zerrüttete Familien, alle haben ihre Jobs verloren. Früher ging man immer in das Stahlwerk am Ort, hatte einen sicheren Job. Das Stahlwerk sorgte für die Wohnungen. Das war so alles eingetütet in gewisser Weise. Das war alles weg. Und diese Leute, die wurden von der Politik nicht gesehen. Das waren die Ungesehenen. Deplorables hat Hillary Clinton die mal genannt. Die Armseligen. Ne? das waren Weiße, die kamen nicht in diese ganzen Minderheitsprogramme rein. Die waren einfach nicht gesehen. Und Trump hat diese Gruppe als sein Wählerreservoir entdeckt. Er gehört ja nicht dazu. Er ist ja ein Ostküsten-Immobilien-Mensch aus reichen Verhältnissen. Aber er hat die entdeckt. Die sind nicht repräsentiert. Und jetzt kommt hier ein Mann daher, der diesen Leuten politische Stimme verleiht. Aber er hat ein Rezept, das nicht funktionieren kann. Er will die Uhr zurückstellen. Er will reindustrialisieren. Er will deglobalisieren. Das ist zwar, wie bei Trump ja so oft, ein richtiges, also etwas erkannt, was schiefgelaufen ist, aber die Lösung funktioniert nicht.
Also Diagnose stimmt, aber Lösung...
Ja, die Therapie kann nicht stimmen. Also ich habe das mal nachgeguckt. Die USA haben enorm profitiert von der Globalisierung. Wenn Sie jetzt die Produktivitätszahlen in den USA anschauen, das ist beeindruckend, da können wir nicht mithalten. Das ist gut gelaufen, aber, und ich muss sagen, ich lerne jetzt auch aus dieser Erfahrung, denn früher habe ich mich als Ökonom da nicht so groß darum gekümmert. Was machen die Verlierer in solchen Zeiten? Man hätte im Nachhinein betrachtet, man hätte Möglichkeiten finden müssen, die Verlierer besser zu kompensieren. Früher war das in den USA der soziale Friede eigentlich dadurch gewährt, dass es das Aufstiegsversprechen gab. Also auch wenn man unten war in der Gesellschaft, hatte man immer dieses Bild, dass man aufsteigen könnte, dieses sprichwörtliche vom Tellerwäscher zum Millionär. Das sorgte für den sozialen Frieden. Aber in dieser neuen Welt, wo die Finanzialisierung vorangetrieben war, war das Aufstiegsversprechen auf einmal nicht mehr greifbar, war nicht mehr da. J.D. Vance hat es geschafft. Er beschreibt ja, wie er aus dieser benachteiligten Situation dann über einige Stufen hin bis zur Elite-Universität kam und dann eigentlich eine ganz gute Karriere hatte und jetzt eine Top-Position als Vizepräsident innehat. Aber es waren ganz, 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 ganz wenige. Und im Nachhinein betrachtet hätte man sich um diese Leute viel mehr kümmern müssen. Dann wäre uns diese Trump-Revolution, wenn man so will, erspart geblieben.
Und jetzt glauben Sie, der Zug ist abgefahren oder kann man das noch irgendwie hinbiegen?
Also ich denke, dass letztendlich, weil zum ersten Mal Trump kein Diktator ist, denn die logische Konsequenz wäre ja, dass wenn das alles nicht so klappt, wie er sich das vorstellt, dass er letztendlich dann den Staat kapert. Natürlich hat er diese Neigungen, er will ja auch diese Amtszeitbegrenzung nicht respektieren, will sie sozusagen wiederwählen lassen, hat ja großen... bewundert ja so ewige Herrscher wie Xi Jinping oder Wladimir Putin. Das beeindruckt ihn schon. Er möchte das gern, aber ich glaube, er kann es nicht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Dass Trump meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht dass die USA umstößt als liberale Demokratie, dass sie sich nicht zur Autokratie entwickeln, denke ich. Dafür sind die Institutionen stark genug. Die Gründerväter haben sich das überlegt. Das tauchte schon damals auf in den Federalist Papers und den Diskussionen darum, dass man aufpassen muss, dass nicht einer den Staat kapert. Also das, denke ich, ist wahrscheinlich weniger wahrscheinlich, dass das passiert. Und insofern könnte es durchaus sein, dass nach etwas Geruckel und Gezuckel doch wieder die ökonomischen Fundamentalentwicklungen durchschlagen, und die sind in den USA eigentlich gar nicht so schlecht. Deshalb, ich sehe all die Risiken, ich möchte es wirklich nicht kleinreden, aber im Finanzmarkt geht man immer mit Risiken um und man muss sich halt überlegen, wie groß sind die Risiken? Sind die Risiken so groß, dass ich sage, jetzt ist alles vorbei, jetzt muss ich schauen, dass ich nur noch auf rettende Inseln komme? Oder ist das eine vorübergehende Entwicklung, der wiederum eine positive Entwicklung folgen kann? Und ich neige eigentlich eher zur letzteren Einschätzung.
Lassen Sie uns gerne noch über Deutschland sprechen. Abschließend, Zwischenfazit, also Aktien weiterhin alternativlos. Sie haben so vorher gesagt, Sie rechnen jetzt kurzfristig nicht unbedingt mit steigenden Kursen oder rechnen nicht mit steigenden Kursen, aber trotzdem Aktien alternativlos.
Schauen Sie, es gibt ja die alte Regel, die, glaube ich, durch Hand und Fuß hat. Das heißt also, dass wenn die Bewertungen hoch sind, dann ist die künftige erwartete Rendite niedriger. Ja. Und wir hatten eine Zeit, in der die Bewertungen wahnsinnig gewachsen sind. Das kam auch durch die Politik der Zentralbanken. Darauf können wir jetzt nicht mehr so setzen. Also wir müssen uns einfach damit abfinden, dass wir kleinere Brötchen backen. Aber das ist ja auch nicht so schlecht. Sie hatten ja im US-Aktienmarkt eine Gesamtrendite seit der Finanzkrise von dem Schnitt, ich glaube, sowas wie 10% pro Jahr. Ne? Real. Wenn da das die Hälfte rauskommt, dann reicht es mir immer noch. Ne? Und ist 10-mal besser als das, was ich im Rentenmarkt erwarten würde. Das heißt, ja, Aktien braucht man. Man braucht da aber auch ein bisschen ein dickes Fell. Das haben wir ja im April gesehen.
Sie haben ja auch gesagt, die Zentralbanken machen gezielt die Währung kaputt. Ja, also das ist ja auch was, was Anleger oder Sparer, Investoren berücksichtigen müssen, oder? Also Sachwerte, eine gute Kombi aus Sachwerten dann.
Ja, ich war eigentlich lange Zeit ein großer Dollar-Bull, aber ich habe mir doch jetzt das mal nochmal angeschaut. Ich würde sagen, ich bin jetzt etwas vorsichtiger, denn ich denke, der Dollar ist halt, ich bin kein Anhänger der Theorie, der Dollar als Reservewährung ist, das ist vorbei, das glaube ich nicht. Aber man sieht halt schon, dass der Dollar auch sehr toppisch war, dass da halt auch die Währung, der geht so in langen Schleifen, langen Schwingen, ne? über die Jahrzehnte hinweg. Und wir hatten halt einen guten Run und ich denke, dass das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen eine Korrektur ist. Aber langfristig denke ich, dass der Dollar auch die Stärke der US-Wirtschaft, die Dynamik der US-Wirtschaft weiter reflektieren wird. Aber wir gehen jetzt durch eine Phase, wo alles das ein bisschen ruckelt und zuckelt.
Ruckeln ist ein gutes Wort. Sprechen wir noch über Deutschland und Europa. Mhm. Sie haben es vorher auf den Punkt gebracht. Das Kindermädchen ist jetzt weg oder kümmert sich nicht mehr so gut. Das ist auch eine Riesenchance. Wie nutzen wir die jetzt? Wenn wir mal vor allem jetzt auf Deutschland schauen, denn eigentlich sollte Deutschland ja oder könnte Deutschland ja wieder die Wachstumslokomotive sein. Das wäre ja schön, das würde auch Europa sicherlich helfen. Man hat auch oft das Gefühl, dass die anderen Länder in Europa auf uns schauen. Also nach dem Motto, kommt ihr jetzt mal bitte wieder in Schwung. Auch die Amerikaner durchaus. Die Märzwahl, das hat ja auch große Beachtung, oder die erste Runde Nichtwahl hat ja auch große Beachtung gefunden. Fangen wir mal so an. Welche Note würden Sie denn dem Koalitionsvertrag geben, Schwarz-Rot?
Also ich halte mich da noch zu. Der Koalitionsvertrag, da würde ich mal sagen, das ist vielleicht 4. 4 plus.
Ne? Ausreichend. Ganz nett, oder? Aber es ist ganz, so wenig wahrscheinlich.
Ja, gerade so okay. Es hätte schlimmer kommen können. Ich habe mir das Ding ja mal intensiver angeguckt. Und da gibt's eigentlich ein paar immer so gute Ansätze drin und dann kommt mal wieder alle wirklich wichtigen Probleme, die werden einfach mal verschoben. Ja, die Reform des Sozialstaats, das geht alles in Kommissionen rein. Ne? Ob das jetzt Gesundheitsreform ist oder ob das Rente, Pflege, das sind alles die wirklich großen Baustellen, die werden verschoben. Und da muss man einfach sagen, es kommt jetzt nicht darauf an, was die da reinschreiben, sondern es kommt darauf an, was die tun. Und deshalb denke ich, dass die ersten 100 Tage der Merz-Regierung, die werden entscheidend sein, was da passiert. Jetzt würde ich sagen, der Auftakt war schon mal nicht so schlecht. Vor allem jetzt, was die Migrationspolitik angeht. Wir waren in dieser unsäglichen Situation, wo die Ampelregierung, insbesondere die Innenministerin, sagte, wir können nichts tun, wir können die Grenzen nicht schützen, weil das gegen EU-Recht verstößt. Aber das EU-Recht ist dysfunktional. Damit meine ich diese Dublin-Verordnung. Mhm. Wie können Sie sagen, ich muss mich an Recht halten, das nicht funktioniert? Das widerspricht jedem gesunden Menschenverstand. Wenn das Recht nicht funktioniert, dann muss ich ja was tun. Das funktioniert. Und in meiner Zeit in Italien habe ich halt gelernt, dass EU-Recht dann Recht ist, wenn es Recht ist, wenn es passt.
Das hat Philipp Horn auch mal gesagt. Er war so, die anderen Länder setzen, die Gesetze oder die Verordnungen gibt es halt, aber man macht es halt dann vielleicht so, wie es sinnvoll ist.
Genau, die halten sich nicht an Dublin, aber wir halten uns dann an diese Verordnung der Zurückweisung an den Grenzen buchstäblich, obwohl das andere, was das bedingt, also was diese das Dublin nicht funktioniert. Und da denke ich mal, war das jetzt schon mal gar nicht so schlecht zu sagen, jetzt müssen wir was tun. Ne? Weil ungebremste Zuwanderung verkraftet kein Land. Man kann das nicht einfach die Türen offen lassen und jeden reinlaufen lassen, der da gerade will. Vor allem, wenn die aus sicheren Drittländern kommen. Und wir sind ja mit sicheren Ländern umgeben. Die kommen ja nicht direkt aus den Kriegszonen. Also es ist schon was Gutes passiert, insbesondere hier auf dem Gebiet der Grenzsicherung. Was jetzt halt noch kommen muss, ist, dass wir tatsächlich auch Wirtschaftsreformen sehen. Und die größte Baustelle ist natürlich der Sozialstaat. Wir müssen da tatsächlich rangehen an die Rente, denn die Renten sind nicht mehr bezahlbar. Die Jüngeren werden da übermäßig belastet. Der Bundeshaushalt wird von der Rentenversicherung totgedrückt. Da muss es grundlegende Reformen geben bei der Pflege, Gesundheitssystem. Der ganze Sozialbereich muss grundlegend reformiert werden. Und darin wird sich entscheiden, ob die Merz-Regierung als erfolgreiche Regierung eingehen wird oder als eine weitere Regierung, die Probleme nur weitergekickt hat.
Da müssen wir kritisch drauf schauen. Also ich glaube da ja noch nicht so richtig an den großen Wurf. Die Rente zum Beispiel, vielleicht haben Sie da eine konkrete Idee. Eins vorab, Sie haben beim letzten Mal gesagt, das ist mir in Erinnerung geblieben, starve the beast, also den Staat, ja, das Monster sozusagen aushungern. Wir sind ja gerade eigentlich genau auf dem gegenteiligen Weg. Es soll ja mehr Schulden geben. Wir haben natürlich auch viel zu finanzieren, das ist klar. Und man hat so das Gefühl, wir kommen nicht aus dieser Sackgasse raus. Und man hat auch das Gefühl, viele Wähler wollen es eigentlich auch gar nicht. Also die sehen, es gibt Probleme und ja, dann muss halt irgendwie Geld her. Dass aber gespart wird, da hat man das Gefühl, sind viele Wähler jetzt noch nicht auf dem Trip, sondern es soll halt bezahlt werden und es soll halt irgendwie gehen. Wie kommen wir denn da raus aus diesem Teufelskreis? Also Rente kaputt, Pflege kaputt, wenn man es jetzt mal überspitzt sagt. Und wir sind irgendwie, Bürokratie wird immer mehr und wir kriegen ja nichts kleiner, sondern es wird eigentlich immer größer.
Also wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, dass wir einen fiskalpolitischen Kulturwandel brauchen. Auch die Leute müssen erkennen, dass das Geld nicht umsonst ist. Man kann nicht immer weiter Schulden draufsatteln. Ich konnte das nachvollziehen, dass die noch bevor Merz zum Kanzler gewählt worden war, da den gordischen Knoten durchschlagen wollten und die Verteidigung jetzt zügig ausbauen wollten und die Infrastruktur, die so lange Jahre während der ganzen Merkel-Jahre heruntergefahren worden war, dass man die wieder auffrischen will, und zwar schnell. Und dazu braucht es schnell frisches Geld. Aber der zweite Schritt ist dann, den Bundeshaushalt so umzubauen, dass sich das neu einspielt, dass mehr ausgegeben wird für Verteidigung und für Infrastrukturinvestitionen, weil wir die brauchen. Und dann muss ich Einsparungen an anderer Stelle finden. Und natürlich gibt es viele Einsparmöglichkeiten, von der Entwicklungshilfe bis zu weiß Gott was. Aber wie gesagt, der größte Posten ist einfach der Sozialhaushalt. Und ohne da ranzugehen, kriegen sie einfach nicht die nötigen Mittel zusammen. Da muss man rangehen und neue Prioritäten setzen. Das bedeutet aber auch, dass die Leute mitziehen müssen. Haben Sie völlig richtig gerade gesagt. Wenn der Wähler nicht mitzieht, wird es nichts. Und die Leute müssen halt auch von der Mentalität wegkommen, dass der Staat für sie sorgt, möglichst umsonst. Das funktioniert nicht mehr. Und ohne einen Mentalitätswandel schaffen wir das nicht. Ich meine, ich hoffe nicht, dass es so schlimm werden muss wie in Argentinien, wo die Leute so verzweifelt waren, dass sie wirklich erkannten, so geht's nicht weiter. Und dann haben sie einem radikalen Reformer das Mandat gegeben, die Dinge jetzt radikal zu ändern. Und man sieht in Argentinien, es geht. Ja, es geht. Die Wirtschaft unter Milei hat sich berappelt. Der Staatshaushalt ist saniert.
Ziemlich schnell auch, also das muss man auch mal sagen. Das hat ja jetzt enorm, keine 10 Jahre gedauert. Also
ja. Und insofern kommt es darauf an, dass die Leute das begreifen. Natürlich begreifen die Leute das am leichtesten, wenn die Lichter ausgehen, wenn nichts mehr läuft.
Das ist ja das Problem, ja.
Und da wäre es natürlich sehr wünschenswert, dass der deutsche Bürger das sieht, dass es so nicht weitergehen kann und bereit ist, eine Wende mitzutragen. Natürlich hat die Politik auch eine Bringschuld. Sie muss den Leuten auch reinen Wein einschenken. Und das wird die Aufgabe der Merz-Regierung sein, dort tatsächlich den Leuten die Wahrheit zu sagen. Das bedeutet nicht zuletzt, dass die SPD sich wandeln muss. Lars Klingbeil muss mehr Schröder wagen und weniger Saskia Esken.
Das wäre wünschenswert.
Das ist eine große Aufgabe. Ne? Und Friedrich Merz muss mehr Otto Graf Lambsdorff wagen, der damals in den 80er Jahren mit dafür gesorgt hat, dass sich Deutschland aus einer nicht ganz so verfahrenen Situation, aber auch aus einer Schlappphase wieder herausgearbeitet hat. Dazu braucht es aber auch politische Führung. Es gibt auch Beispiele, wenn man sich zurückdenkt an Konrad Adenauer. Der hat die Wiederbewaffnung in Deutschland durchgesetzt gegen die überragende Mehrheit nach dem Krieg. Keiner wollte mehr Waffen haben, sehr verständlich. Aber er hat weitsichtig erkannt, dass wir das brauchen, sodass wir im westlichen Bündnis fest verankert sind. Solche Führungsqualitäten braucht die Regierung jetzt.
Da sind wir gespannt, da ist auf jeden Fall viel zu tun. Bräuchten wir ein deutsches Doge? Das fordern ja viele.
Ach, definitiv.
Vielleicht ja, anders, absolut. Aber vom Grundprinzip her. Ja. Also wir brauchen die Axt, die Kettensäge, das Skalpell. Es gibt ja mittlerweile viele Begriffe. Bei der Rente, wo würden Sie da ansetzen? Also müssen wir einfach sagen, die Leute müssen länger arbeiten. Dänemark hat es jetzt vorgemacht, ich glaube ab 70 jetzt dann. Oder wie würden Sie das gestalten?
Ja, nochmal ganz kurz. Ich würde sagen, wir brauchen kein amerikanisches Doge, aber wir brauchen eine argentinische Entbürokratisierungstechnik. Die haben das echt toll gemacht. Ich habe mal einen Vortrag gehört von dem Franz, heißt er, glaube ich, Sturzenegger. Die sind wirklich systematisch rangegangen und haben sich überlegt, was soll der Staat machen, das zuerst eingrenzen und dann, wenn man sich darauf geeinigt hat, was er machen soll, wie kann er es machen auf effiziente Art und Weise. Also das brauchen wir definitiv. Wir sollten von Argentinien lernen. Ihre Frage nach der Rente. Wir haben das mal so ein bisschen durchgerechnet. Also wir sind keine so großen Rentenexperten, aber ich habe in meinem Team immerhin jemand, der eine Aktuarausbildung hat, ein promovierter Mathematiker, der auch schon für Lebensversicherung gearbeitet hat. Und mit dem zusammen habe ich mir das mal angeschaut. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man natürlich alle die Freebies, das Freibier, sollte man vielleicht auf Deutsch besser sagen, in Form von Mütterrente und vorgezogene Rente mit 63, das gehört mal weg. Da kriegen sie was. Aber den richtigen Wumms, den kriegen sie, wenn sie das Renteneintrittsalter auf 70 erhöhen. Das heißt ja nicht, dass jeder so lange arbeiten soll bis 70. Ich meine,
manchen geht es ja natürlich auch nicht.
Bei manchen geht es nicht. Also beim Dachdecker, dem sprichwörtlichen, den würde man nicht zumuten wollen, dass der auf dem Dach balanciert mit 70. Ich weiß, dass man da nicht mehr so leistungsfähig ist, weil ich da schon drüber bin. Aber es gibt doch viele Leute, so wie ich, die im Büro arbeiten können, wo die körperliche Leistungsfähigkeit nicht so gefragt ist. Ja, und wenn man weiterarbeitet, bleibt man im Kopf auch noch ein bisschen fitter. Also da gäbe es sehr, sehr viel Möglichkeit, sowohl Zufriedenheit zu erhöhen. Ich glaube, dass man gar nicht so wahnsinnig zufrieden ist, wenn man auf einmal nichts mehr zu tun hat. Ich spreche aus Erfahrung. Zufriedenheit zu erhöhen und auch Geld einzusparen bei der Rente. Und das ist ein Batzen, der zusammenkommt. Und da muss man ran. Da führt kein Weg dran vorbei.
Ein Aspekt noch, wir hören ja ständig, das hat jetzt auch Merz und Lindemann öfter mal gesagt, wir müssen mehr arbeiten. Jetzt kann man ja die Statistiken rauf und runter rechnen, jetzt kann man sich schön rechnen, jetzt kann man sich auch schlecht rechnen. Also es wird ja auch gerne gesagt, wir arbeiten zu wenig. Aber die Frage ist ja, ist es wirklich getan, mehr zu arbeiten oder müssen wir nicht produktiver werden? Also muss eigentlich nicht sogar das Ziel sein, dass wir weniger arbeiten, gerade in den Behörden zum Beispiel, dass mehr digitalisiert, automatisiert wird. Also ist das nicht ein bisschen zu platt? Also wir müssen eigentlich ja vielleicht jetzt mehr arbeiten, um danach weniger zu arbeiten. Vielleicht kann man es so formulieren. Einfach das alles schlanker, billiger, einfacher machen.
Wir brauchen beides. Ich habe mir das mal angeschaut. Seit 2017 sinkt die deutsche Produktivität, gemessen als reale Wertschöpfung pro Kopf, die sinkt. Wirklich in absolut, geht abwärts. Wenn Sie es aufdröseln, sehen Sie, dass die Stundenproduktivität nach oben kriecht. Ich glaube, das waren 0,4% pro Jahr seit 2017, was ich mir da angeschaut habe. Unterm Strich haben Sie aber durch die Reduzierung der Arbeitszeit bei dieser kriechenden, nach oben kriechenden Produktivitätsentwicklung haben Sie eine Verringerung der Produktivität pro Kopf. Und auf die kommt es an, wenn wir jetzt eine wachsende Rentenbevölkerung unterhalten wollen. Es müsste die Stundenproduktivität bei einer astronomischen Werte, das Wachstum der Stundenproduktivität, astronomische Werte annehmen, damit sie einen Anstieg der Produktivität pro Kopf bekommen, der ausreicht, damit sie die Rentnerschar unterstützen können. Noch 2015 kamen, glaube ich, 3 Erwerbstätige auf einen Rentner. 2030 werden 2 sein. Sie müssten die Produktivität gewaltig steigern und die Hälfte steigern. Da müssten also jetzt 2 Leute so viel machen wie vorher 3, damit sie in diesem System die Rentner verhalten können.
Also und unwahrscheinlich, oder?
Also sie kommen da nur hin, wenn wir länger arbeiten. Klar, das ist der direkte Effekt. Und dann müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass die Stundenproduktivität steigt. Und die Stundenproduktivität steigt vor allem durch technischen Fortschritt. Da brauchen Sie natürlich mehr Investitionen, aber allein nur mit Tonnenideologie, nicht noch mehr Zement oder sonst was irgendwo hingegossen, wäre auch eine Investition, hilft nicht. Sie brauchen eine Kapitalstockerweiterung als Investition verbunden mit technischem Fortschritt. Und das kriegen Sie auch nur hin, wenn Sie die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich technischer Fortschritt bildet. Und ein großes Manko bei uns ist, dass wir zwar gut sind im Erfinden, läuft eigentlich, wir haben sehr viele talentierte Leute in der Wissenschaft, da gibt es immer wieder neue Dinge, wir haben so viele Patente, die dann aber anderswo umgesetzt werden in wirtschaftlicher Folge. Was uns fehlt, ist der Übergang vom Erfinden zum Machen. Und da ist ein Manko, das immer wieder kommt, aber an dem auch was dran ist, das ist der unterentwickelte Kapitalmarkt für Risikokapital. Da muss man ran. Es gibt viele Startups bei uns. Die Leute haben gute Ideen, aber es fehlt ihnen die Finanzierung. Da kommt man mit einer KfW, mit dem KfW-Programm, Programmchen kommt man eigentlich nicht viel weiter. Wir brauchen da eine andere Kultur. Und meine Idee wäre, dass man da die Kapitalgewinnsteuer für solche Unternehmen abschafft. Da sagt man, wenn ihr hier neue Dinge, Startups, die zahlen jetzt mal für eine längere Zeit überhaupt keine Kapitalgewinnsteuer. In den USA haben sie Konstrukte, dass die Kapitalgewinne, die können sie steuerfrei halten. Naja, also zumindest den Steuersatz auf diese Kapitalgewinne können sie unheimlich reduzieren. Und Steuerersparnis treibt die Leute immer an. Es gibt ja dieses blöde Sprichwort, ne? Die Deutschen hätten mehr Interesse an Steuersparnis als am Sex. Also wenn man da ansetzt, da könnte man was erreichen, denke ich. Wie immer man das macht, wir müssen halt zu mehr Wagniskapital kommen und wir müssen auch die Regulierungen für die Startups durchforsten. Man hört ja, wegen Datenschutz gelingt es nicht, Large Language Models zu trainieren. Da gibt es so viel Red Tape oder Arbeitsschutzregelungen verhindern, dass die Startups Leute einstellen, weil die dann hinterher riesige Abfindungen brauchen, wenn das Startup pleite geht. Das muss man systematisch angehen, um da was zu erreichen. Und das muss jetzt geschehen.
Also man kann es ja auf den Punkt bringen, wir müssen einige Sachen ändern, sonst werden wir böse aufschnappen, oder? Also anders, schöner kann man es eigentlich nicht reden, oder?
Ja, da gilt das alte Wort des Leoparden aus Lampedusas großartigem Roman, gleichnamigen Roman, der da sagt, es muss sich alles ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Also damit wir Wohlstand weiterhin haben.
Das wäre schon ein fast perfektes Schlusswort. Ich habe aber noch was von Ihnen gefunden. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und zwar haben Sie geschrieben, am Ende wird Trump am Verdikt des berühmten österreichischen Finanzministers Eugen von Böhm-Bawerk aus dem 19. Jahrhundert scheitern. Und das gilt vielleicht auch für Deutschland oder unseren Wohlstand. Ökonomisches Gesetz bricht politische Macht.
Ja. Ja.
Also die normative Kraft des Faktischen, könnte man auch sagen, die wird am Ende im Zweifel das Ganze regeln, oder? Ja. Hoffentlich nicht zu schmerzhaft.
Ich muss sagen, ich habe da eine etwas verkopfte Formulierung zu Papier gebracht, die der Armstrong von der FT mit dem Taco-Trade auf den Punkt gebracht hat. Dann letztendlich gibt die Kraft der Wirtschaft, setzt sich durch gegen politisches gesetzt. Das ist nur eine Frage, wie lange es dauert. Ne? Also in der Sowjetunion hat es über 70 Jahre gedauert, bis sich die ökonomische Macht gegen die politische durchgesetzt hat und das Leninsche Experiment krachend gescheitert ist. In China hat es ähnlich lange gedauert, bis der Maoismus raus war und Deng Xiaoping das alles aufgelockert hat. Jetzt kommt der nächste Machthaber und will das wieder zurückdrehen. Aber ja, letztendlich bricht das ökonomische Gesetz die politische Macht. Und wir müssen darauf schauen, dass das nicht so lange dauert, denn sonst darben wir in der Zwischenzeit.
Herr Mayer, ich hoffe, ja, vielleicht hatte der eine oder andere, man weiß es ja nie, der auf der Regierungsbank sitzt. Vielleicht sieht ja der eine oder andere mal so ein Interview. Es würde mich sehr freuen und es würde sicherlich nicht schaden. Ich glaube, man weiß, was zu tun ist. Hoffentlich scheitert es dann nicht an der Umsetzung. Hoffen wir das Beste, Herr Mayer.
In der Tat, Herr Lochner.
Danke Ihnen. Das war wie immer ein großes Vergnügen. Wirklich sehr lehrreich, die Gespräche, Interviews mit Ihnen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben. Und wenn ihr solche Highlights nicht verpassen wollt, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Und wir freuen uns natürlich sehr auf euer Feedback, auf die Kommentare. Herr Mayer, herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.